Ostseewelle Podcast.
Wir plaudern mit einer, ja, also man kann wirklich schon sagen, lebenden Musiklegende. Alex Christensen kommt am 31. Mai in die Stadthalle Rostock zum großen Ostseewelle-Konzert 80s and 90s Dance. Alex, zusammen mit dem Berlin Orchestra machst dann Halt in einer deiner Lieblingsstädte, ne? Wie viele Leute seid ihr da auf und hinter der Bühne und wo pennt ihr eigentlich alle?
Also wir schlafen nicht im Bus, das ist schon mal klar. Ja, wir sind, also die gesamte Crew sind wir, glaube ich, über 40 oder 45. Und auf der Bühne sind wir so um die 30. Das ist eigentlich so meine Gang, die ich immer dabei habe an Orchestern und an Musikern.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Müsst ihr euch denn ganze Hotels mieten? Wie läuft das?
Ja, das ist schon so, dass wir, also wir haben dann meistens eine eigene Etage, weil wir eben so viele sind. Aber wir sind alle sehr genügsam, wir sind nicht verwöhnt. Wir gehen auch in ganz simple, normale Hotels, weil ich investiere lieber in eine Show als in irgendein Luxusbad in einem Hotel.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz gute und wichtige Nummer. Und ihr kommt auch alle gut miteinander aus, sage ich jetzt mal. Weil wenn viele Leute auf einem Haufen, das ist ja oft mal ein bisschen wuselig, ne?
Ja. Naja, es hat immer so den Charakter einer Klassenreise. Aber unsere Klassenreise geht nämlich nicht eine Woche, sondern es sind meistens 4 Wochen oder 3 Wochen. Und da muss man schon auch darauf achten, dass das soziale Gefüge immer gesund bleibt und die Befindlichkeiten von Einzelnen sich ein bisschen zurückstellen und eher an die Gemeinschaft denken. Und das klappt bei uns ganz gut.
Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Kommen wir erstmal zum Wichtigsten. Letzten Tour war so mal die 80er mit dem Berlin Orchestra, einmal mit den 90ern und jetzt offensichtlich das Best-of, oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also wir haben jetzt vor 2 Jahren schon mal in Rostock gespielt, was ein hervorragender, gigantischer Abend war. Und es ist natürlich so, dass ich nicht möchte, dass ich will ja nicht das Gleiche nochmal spielen, sondern ich habe schon das Programm zu 60% komplett geändert und wir haben viele neue Show-Effekte von brennendem Klavier zu brennenden Herzen und wir haben Tänzerinnen dabei. Also es ist schon sehr revue-mäßig und sehr unterhaltsam und es ist eben auch die einzige Möglichkeit, 90er und 80er Jahre Songs mit einem großen Orchester zu hören und einen DJ, den man auch noch kennt. Also das ist wirklich einmalig, deswegen hoffe ich, dass wir in Rostock genauso eine tolle Party feiern wie vor 2 Jahren.
Gibt es da auf jeden Fall ein, zwei Songs, auf die du dich da ganz besonders freust?
Also ich freue mich natürlich immer besonders auf die Songs, die wir nur live spielen. Also wir haben eben, ob das Because the Night oder More and More oder diverse andere, All Together Now, die spielen wir nur live, die sind gar nicht auf CD veröffentlicht in diesen Versionen. Und darauf freue ich mich immer besonders. Und worauf ich mich auch besonders freue, Improvisation. Also ich frage eben auch oft das Publikum, was wollt ihr hören? Und unser Repertoire ist relativ groß mittlerweile. Wir können über 100 Titel spielen. Und wenn wir einen nicht spielen können, kriegen wir es auch irgendwie hin, weil wir alle irgendwie schon so wissen, wie man was machen kann. Es dauert ja vielleicht 2-3 Minuten, aber wir können eben mit dem Publikum echt gut interagieren und so einfach wirklich auch Spaß haben. Das finde ich, steht immer an erster Stelle.
Das ist auf jeden Fall geil, wenn du dann quasi sagen kannst, ich hätte jetzt Bock auf den Song und so weiter und so fort, dann läuft das alles.
Ja.
Großartige Idee. Bei Instagram machst du ja auch einen großen Countdown gerade zum Tourstart. Mhm. Bist du so in den letzten Jahren so ein bisschen auch unter die Influencer gegangen?
Ja, zwanghafterweise muss man das ja machen, weil man ist ja im Prinzip selber als Künstler ist man mittlerweile ja seine Plattenfirma, sein Promoter und das gehört dann einfach dazu und ich mir bringt das ja auch Spaß, ne? Ich bin da jetzt kein Profi und sicherlich könnte man die Followerzahlen erhöhen, aber nichtsdestotrotz finde ich, gehört das auch dazu und man lernt auch dazu, das ist großartig und ich habe auch gelernt mittlerweile, dass eben auch Spotify und Instagram und wie unsere ganzen sozialen Plattformen heißen, TikTok, dass man aktiv ist. Und man kriegt da auch viel positive Response und merkt eben auch, wenn du so einen Mecker-Heini dabei hast, dass es eben einige gibt, die das irgendwie nicht so dolle finden. Und dann, das muss man auch mitleben, das ist dann auch in Ordnung. Da kann man vielleicht auch was bei lernen, wenn die Kritik konstruktiv ist.
Ja, das stimmt, das ist immer ganz wichtig, ne? Wenn du nicht nur Leute hast, die sagen, ich hasse die Welt, ich hasse alle.
Ja, genau, die kennen wir alle, ich hasse die Welt, ich hasse alle. Aber da ist eigentlich die Gegenfrage immer, was machst du denn so? Und dann kommt da meistens nichts. Also dann ist dann doch eher still im Walde, weil da merkt man schon, dass die Person einfach sehr frustriert ist. Und das tut mir eher leid, als ich da irgendwie von angefasst bin.
Ja, sehr gut. Ostseewelle und Alex Christensen, uns verbindet ja wirklich eigentlich auch so eine kleine Geschichte, ne? Ich glaube, wir waren so einer der ersten Radiosender, der damals Du hast den schönsten Arsch der Welt gespielt hat. Nach wenigen Wochen ging das Ding dann 2007 auf Platz 1 an die Charts. War das, ich sag mal, nach der größeren U96-Geschichte, war das irgendwie Du hast den schönsten Arsch der Welt irgendwie auch so ein kleiner Neustart für dich damals?
Sowohl als auch. Auf jeden Fall war es, finde ich, überraschend. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr den Song gespielt habt und ihr habt großen Anteil daran. Und ich habe ja auch Goldene hier hängen von dem Rekord von damals. Aber was man immer nicht so bedenkt, das hat eine Frau gesungen. Das darf man nicht vergessen. Das war ja das Clever daran. Das war einfach sehr emanzipiert. Und deswegen fand ich auch dieses Frechsein bei Ostseewelle genau richtig, weil genau darum geht das ja irgendwie, dass man eben auch so in der Welt auch gleichberechtigt irgendwie solche Songs spielt. Und es wäre sicherlich lange, lange nicht so lustig und gut gewesen, hätte es ein Mann gesungen, dann wäre es eher so sexistisch. Und so fand ich das eigentlich, war das echt ein cleverer Move und bin auch heute noch stolz darauf. Und freue mich natürlich, das ist immer ein Restart, aber ich, in meinem Leben habe ich jetzt so viele Restarts gemacht, dass ich manchmal schon vergesse, dass es ein Restart war.
Das kann ich mir vorstellen. Also musikalisch bist du ja wirklich seit Jahrzehnten überall am Start, hast deine Finger mit drin in Sachen, die man gar nicht so alles auf dem Schirm hat. Groß los ging es ja eigentlich aber mit U96. Wie viel U96 steckt denn noch heute im Alex Christensen?
Also heute im Alex Christensen steckt dann nur die U96 Vergangenheit, weil ich irgendwann das Projekt abgegeben habe, Mitte der 2000er, glaube ich. Und ich hänge natürlich an den alten Songs und da bin ich auch der Owner, der Master, das gehört mir alles. Und da habe ich schon ein großes Herz, aber im Prinzip lebe ich ja im Hier und Jetzt und natürlich gehört das zu meiner Person dazu und das Boot wird ewig mit mir verbunden sein. Aber ich gucke natürlich auch nach vorne und versuche eben auch die Songs von U96 so zu renovieren, dass sie auch ins heutige, in die heutigen Hörgewohnheiten passen. Deswegen ist, glaube ich, auch mein Orchester, wenn das dabei ist, ist das immer ein Riesenzugewinn, wenn du dann nochmal Club Bizarre und Heaven mit dem Orchester hörst, hat das immer noch, glaube ich, einen Tick mehr Stil als die Version von früher. Das hoffe ich jedenfalls.
Ja, ist auf jeden Fall angekommen im Jahr 2024, würde ich sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das beide heute machen, weil dann kann ich nämlich nochmal loswerden, dass ich persönlich, ich habe deine Jasper Fawkes Era, wie Taylor Swift sagen würde, abgöttisch geliebt, More Than This, River Flows in You und so weiter und so fort. Also U96, Jasper Fawkes. Warum hast du dir denn im Laufe deiner Karriere so viele verschiedene Namen gegeben?
Oh, naja, es ist manchmal so, dass eine Plattenfirma, da bist du unter Vertrag und die will dann mit dir irgendwie nicht weitermachen und bremst dich auch so ein bisschen. Und da haben wir doch alle bei Prince gelernt. Dann nennt man sich The Sign oder The Artist with No Name oder wie auch immer. Und so kann man eben weiter Musik machen. Also ich lasse mich da dann gar nicht so in meinem Flow von beeinflussen, sondern ich mache dann einfach weiter und dann ist es eben unter einem anderen Namen und läuft ja dann auch da. Da muss man einfach über den Dingen stehen. Und manchmal ist es auch schön, ich finde auch gut, neue Sachen zu beginnen, dann hat man nicht so ein festgelegtes Frame, was die Menschen sich vorstellen. So, du kannst irgendwie so frisch von the scratch starten und das ist eh immer das Spannendste und auch im Prinzip das Schwierigste. Und ich liebe ja so, also ich, wenn ich nicht Musiker wäre, wäre ich Extremsportler, weil ich finde, ich gehe gerne so in die Zone, wo ich, also ich gehe gerne aus meiner Komfortzone. Ich gehe immer gerne dahin, wo es irgendwie wehtut. Ich spiele gerne im Orchester als DJ, weil ich einfach weiß, die sind alle viel besser musikalisch als ich. Und ich muss mich jetzt hier beweisen, auch gut sein. Das heißt natürlich, ich muss in dem, was ich tue, auch viel besser werden. Und solche Sachen sind, glaube ich, auch für mich im Leben ganz wichtig.
Das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Du hast ja also unzählige Alben und Hits rausgebracht. Einer der größten Musikproduzenten Deutschlands mit Broses zusammengearbeitet. Comeback von Right Said Fred, Roller Girl waren Marius, mein bester Kumpel und ich auch mega Fans von. Ist deine jetzt
herrlich.
Frau, ne?
Genau.
Da kommen wir nachher nochmal zu. ATC, DJ Ötzi, Helene Fischer. Alex, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie mochtest du denn gar nicht und warum?
Ja, also wenn ich jemand gar nicht mochte, dann beruht das ja meistens auf Gegenseitigkeit und hat man gar nicht zusammen gearbeitet. Also dann hat man sich mal getroffen, hat sich so beschnüffelt und dann merkt man ja manchmal irgendwie, dass man auch vielleicht musikalisch gar nicht so auf eine Ebene kommt. Generell ist es so, wenn ich jemand produziere, ist das hinterher auch immer irgendwie schon so ein Bund, den man irgendwie hat, wenn man eben, wenn man so ein Album macht, was ich mit Mark Wahlberg habe ich auch lange gearbeitet. Das vergisst man nicht, weil das eben auch so eine Phase im Leben ist, die dann 1-2 Jahre geht und da hat man schon so einen Bund irgendwie an Freundschaft. Und ich würde auch, also ich würde mir nie anmaßen, über irgendeinen Künstler schlecht zu reden, weil die haben alle ihre eigenen Qualitäten und jeder ist für sich ja eine, ich sag mal, eine eigene Marke oder das eigene Brand und das geziemt sich einfach nicht für Produzenten, darüber schlecht zu sprechen, das macht man nicht.
Ja, auf jeden Fall. Aber hast du jetzt, wenn wir das Ganze mal auf eine positive Sache drehen, hast du noch jemanden auf so einer imaginären Liste oder so, mit dem du gerne mal noch was machen würdest? Und jetzt, wir können auch mal sagen, wir spinnen mal ein bisschen rum, tot oder lebendig. Also wo du sagst so, boah, das wäre ein Knaller?
Ja, das weiß ich auch nicht. Da bin ich im Moment so ein bisschen leer, sag ich mal. Also ich habe nicht mehr so diese Liste, was ich unbedingt machen möchte. Natürlich, wenn irgendeine Taylor Swift sagt, die will mit Christensen arbeiten, das mache ich so gerne. Aber da muss man ja auch Realist sein. Um an so eine Künstlerin ranzukommen, musst du irgendwie die Künstlerin auch persönlich sehr gut kennen, musst in der Nähe sein, dann einmal einen Song vorspielen und vielleicht mit auf Tour sein. Du musst irgendwie auf jeden Fall da rankommen können. Und für mich jetzt hier aus Norddeutschland, aus Hamburg, da jetzt irgendwie ein Demo ans Management schicken, Das ist für mich hoffnungslos. Da habe ich einfach auch nicht mehr die Motivation. Deswegen ist es so, dass ich eigentlich lieber Newcomer produziere, weil die sind auch so frisch. Die haben so große Ideen. Die kommen ins Studio, singen einen Song und oh, das wird hundertprozentig, da kriegen wir einen Grammy für und ich werde in Amerika auftreten. Die haben so viele Träume und da ist alles noch so offen und da sind alle Fenster im Prinzip offen. Und wenn du einen Künstler hast, der schon lange dabei ist, der hat natürlich auch bestimmte, so ein Gatter um sich herum, also so ein Frame, daran muss er sich halten. Der kann dann nicht irgendwie Dinge mehr probieren und das ist für den Produzenten dann irgendwann auch, die Geschichte ist irgendwann erzählt.
Das denke ich auch. Gelernt hattest du ja mal, wenn Wikipedia richtig liegt, Speditionskaufmann. Wann kam in deinem Leben der Moment, wo du gesagt hast, ey, Musik, das brauche ich, das, was ich mag, das, was ich liebe, was ich machen will?
Der war eigentlich schon sehr früh bestimmt. Also mit 14 habe ich schon so gedacht, ich würde so gerne was mit Musik machen. Aber ich hatte auch, man darf ja nicht vergessen, ich komme aus einer Zeit, da gab es nichts im Internet zu lesen. Da gab es ein Brockhaus, so irgendwelche alten, gammeligen Bücher, da konnte man mit blättern, aber da stand natürlich nicht, was macht man jetzt mit Musik? Und ich hatte dann das unfassbare Glück, dass unter mir ein DJ gewohnt hat, der so rollende Disco gemacht hat mit Hochzeiten und Geburtstagen und sowas. Und da bin ich dann ein bisschen mitgereist. Und mein Dad meinte aber dann so, als ich 16 war und die Schule verlassen durfte, weil die gesagt haben, du bist so gut, bitte geh. Mein Dad meinte dann zu mir, also wenn du irgendwie jetzt mit Musikgeld verdienen willst, vielleicht solltest du noch was Kaufmännisches lernen, dass du nicht irgendwie gleich nach 2 Jahren völlig pleite bist, weil dann lernst du Soll und Haben und das ist auch nicht unwichtig. Und dann habe ich tatsächlich eine Lehre als Speditionskaufmann beendet. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie ging das. Und an den Wochenenden habe ich während meiner Lehre immer schon DJ gemacht und bin dann quasi so im fließenden Übergang dann bei einer Plattenfirma gelandet, habe dann DJ gemacht und dann einfach immer weitergemacht und irgendwann habe ich dann eben auch Musik produziert Beharrlichkeit zahlt sich aus, wenn man dann 5 Jahre Musik macht, dann hat man vielleicht auch irgendwann einen Hit und ich hatte dann das Glück, einen Hit zu haben.
Ja, mega gut. Und guck dir an, wo du jetzt bist. Die nächste.
Bei der Ostseewelle, und da freue ich mich.
Ja, für. Sehr schön. Aber auch auf den ganz großen Bühnen, die Leute rasten aus. Also ich glaube, du, also jetzt mal, wurde bei die Fische ganz persönlich, du hast damit, glaube ich, einen Nerv getroffen. Beats und Sinfonieorchester, also das zusammen in einen Einklang zu bringen, auf die Idee musste auch erstmal kommen. Ist das mal in der Nacht- und Nebel-Aktion passiert, wo du gedacht hast, oh, das wäre jetzt aber schön, wenn da jetzt noch ein Bass und ein Beat drunter wäre, oder wie kam es?
Ja, es kam einmal so, ich habe ja so als Eurodance und Techno so ein bisschen abebbte, 2000, habe ich so gedacht, ach, jetzt möchte ich echt mal was ganz anderes machen. Ich habe immer schon gerne Frank Sinatra gehört, ich wollte eigentlich so ein Swing-Album mit einem Orchester machen und hatte so eine verrückte Idee. Und hab dann das Management angefragt von Paul Anker und dann irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, warum, keine Ahnung, vielleicht war ich der Einzige, der gefragt hat, haben wir dann ein Swing-Album zusammen gemacht und dieses Album wurde dann vom Grammy nominiert und auf einmal war ich irgendwie so der Hot Shit in Sachen Swing-Orchester, habe ich ein Album gemacht mit Michael Bolton, auch ein Swing-Album und mit Clay Aiken weiteres in Amerika, also ich habe dann ein paar Alben in Amerika produziert und irgendwie kam das immer, kam eins zum anderen, habe ich mit Udo Lindenberg ein Album gemacht mit dem Orchester, dann habe ich ein Album gemacht mit einem Tenor, Alessandro Safina auch wieder mit Orchester und dann kam ein Orchesteralbum nach dem anderen und ich war dann da in so einem Strudel drin und irgendwann sagte einer zu mir, ja, das hat ja überhaupt nichts mit Dance zu tun, also, wo sind deine Wurzeln? Habe ich so gedacht, was? Das hat doch, die Musik ist Musik, das gehört doch zusammen. Habe ich so gedacht, boah, das müssen wir irgendwie ändern. Ich möchte, dass sich der Kreis irgendwann schließt, dass meine beiden Talente, also meine Wurzeln sind im Dance und im Orchester ist, was ich auch liebe. Das mache ich mal zusammen und dann fange ich so am besten an mit meinen eigenen Songs aus den 90ern und dann meinte der damalige Orchesterleiter zu mir, naja, wenn du hier jetzt mit 8 Songs kommst, mach doch gleich ein paar mehr, hast du nicht noch weiter reden? Habe ich so gedacht, ach, ich nehme dann auch noch die Songs auf, die mich extrem inspiriert haben. Rhythm is the Dancer war für mich so ein Schlüsseltrack und Sandstorm und Infinity und habe die dann auch aufgenommen und schwuppdiwupp hatte ich so ein Album und ja, dann habe ich das irgendwie ein paar Leuten vorgespielt und sind völlig alle ausgeflippt und auf einmal hatte ich wieder einen Plattenvertrag und war ja wieder neu geboren. Ein weiteres Comeback 2017.
Ja, und das erleben wir jetzt auf der Bühne. Ich sag nur, ich persönlich Riesenfan von United, Right Beside You, das sind somit so die beiden Dinger, wo ich am meisten mit abgehe.
Ach, das freut mich. Ja. Die spielen wir beide, ja, ja.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also so hast du so ein Repertoire, wo du sagst, ja, na, komm, da rasten die Leute aus. Mhm. Welche Momente liebst du so auf Konzerten, auch wenn wir dich jetzt am 31. Mai in Rostock erleben?
Ja, also ich finde, man soll die Chance haben, auch mal Musik zu genießen. Also ich will jetzt nicht nur den völligen Abriss, aber man kann das leider auch eigentlich nicht irgendwie verhindern, weil ich merke ja selber, wie ekstatisch und wie energetisch diese Musik ist. Wenn man dann auf einmal United gehört und dann kommt Rhythm is a Dancer und kommt Infinity, Right Beside You kommt und All Together Now und wir spielen so unsere Songs und Club Bizarre und Heaven, da kann man einfach dann irgendwann nicht sitzen bleiben und dann artet das immer aus zu einer friedlichen Love Parade in der Halle, in der wir gerade sind, und das ist auch immer ganz, ganz toll. Und unser Orchester ist mittlerweile auch so von der Musik angesteckt, dass die alle tanzen und sich bewegen und im Stehen spielen und einfach wirklich den Abend zusammen mit unseren Freunden in den Hallen genießen.
Hammer gut. Wenn du jetzt nicht auf Tour bist, wohnst du ja mit deiner Frau Nicole in Hamburg und auf Mallorca, wenn ich das richtig gesehen habe. Dein Sohn spielt beruflich Golf. Wo fühlst du dich denn mehr zu Hause, in Hamburg oder auf Mallorca?
Das mit Mallorca ist irgendwie so ein Treppenwitz. Das lese ich immer wieder. Wahrscheinlich muss das bei Wikipedia stehen. Das ist natürlich nicht richtig. Also ich lebe nicht auf Mallorca. Ich habe zwar mal in Spanien, ich habe auf Mallorca in den 2000ern so die Winter verbracht. Da so gelebt, weiß ich nicht so wirklich. Ich habe jetzt aber die letzten 7 Jahre immer in Sotogrande gelebt. Das ist auch in Spanien, aber es ist Festland. Also ich bin, Mallorca liebe ich auch, aber in Sotogrande habe ich mich wohler gefühlt. Deswegen stimmt das nicht so ganz. Aber in Wirklichkeit bin ich in Hamburg verwurzelt und ich bin auch eigentlich die überwiegende Zeit hier in Hamburg und liebe auch den Norden, ich liebe auch die Ostsee und alles, was mit der Ostsee dazugehört. Also ich sag mal, ein Sommertag in Rostock, in Lübeck oder in Hamburg ist dann, finde ich, noch qualitativ schöner als ein Sommertag in Spanien.
Mal gut. Aber die Frage kommt, die liegt jetzt wirklich auf der Hand. Als Hamburger mit dem Berlin Orchestra zusammenzuarbeiten. Mhm. Also ich persönlich, ich kenne aus meinem Umfeld ganz oft, die Leute sagen entweder Berlin oder Hamburg und du führst einfach mal beide zusammen. Wie geht das?
Ja, ich finde so Rivalitäten, finde ich immer ganz charmant, aber es ist natürlich so, wenn ich in Berlin arbeite und da ist das Orchester verortet und es ist ja mittlerweile mein eigenes Orchester. Ich könnte es ja auch Alex Christensen Orchester nennen, aber das haben wir nun Berlin Orchester damals genannt, weil wir eben da verortet waren und weil 80% der Musiker aus Berlin kamen und die Berliner Musiker waren eigentlich auch alle nicht aus Berlin, weil die kamen aus der ganzen Welt, also von, weiß ich, Russland, Litauen, USA, Asien. Aber der Name ist so hängen geblieben und ich habe da keine Befindlichkeiten. Also ich finde, wir sollen das europäisch sehen, wir sollen eher alle vereint sein und ich finde auch, ich finde das immer ganz charmant. In Hamburg gibt es ja St. Pauli-Fans und HSV-Fans und wie sie sich dann so gegenseitig so bekriegen, dann denke ich immer, wenn diese paar Fußballer das nicht mal hinkriegen, irgendwie nett zueinander sein, wie soll die Welt dann funktionieren? Deswegen muss man eigentlich immer sagen, ich kann doch froh sein, wenn ich in einer Stadt wohne, wo 2 Fußballvereine erfolgreich sind. Genauso wie in Berlin. Also auch die Feindschaft zwischen Union und Hertha ist doch irgendwie, das ist doch eigentlich unnötig. Also soll man stolz darauf sein, dass man so tolle Fußballvereine in einer Stadt hat. Und ich mache auch demonstrativ, wenn ich zu Dortmund gehe, trage ich auch einen Dortmund-Schal, weil ich die Mannschaft auch toll finde. Und wenn ich Bayern spiele, gucke, bin ich auch in dem Moment Bayern-Fan. Also das ist einfach so und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm.
Sehr coole Worte. Kurz nochmal, du bist ja Arbeitstier, aber du bist doch auch auf jeden Fall Familienmensch und das läuft ja wirklich schon lange recht gut. Man kann ja jetzt sagen, du hast deine Frau bei der Arbeit ja wahrscheinlich kennengelernt.
Ja, ich habe meine Frau damals kennengelernt auf Mallorca. Da habe ich immer so am Stück 6 Wochen jeden Abend DJ gemacht in einer Diskothek, die hieß Joy Palace, zusammen mit Sammy und Charlie Lunois und Mental Theo. Und meine Frau war damals einen Abend da zu Gast und die fiel mir so ins Auge. Und da ich ja DJ machen musste, habe ich dann erstmal einen Freund vorgeschickt. Der hatte die dann anmoderiert und dann haben wir uns später zum Essen verabredet und dann 7, 8 Monate später habe ich sie dann mal besucht im Ruhrgebiet und so haben wir uns langsam aneinander angenähert und dann habe ich versucht irgendwie, sie für mich zu gewinnen. Das hat dann auch geklappt.
Wann war denn das? Das muss ja in den 90ern irgendwann gewesen sein, ne? Das hält euch jetzt bestimmt schon ewig.
Ja, das war in den 90ern. Geheiratet haben wir dann 2002.
Okay, ja, siehst du, also schon
stabil.
Schon stabil, auf jeden Fall. hier natürlich bei Osterwelle müssen wir auch ein bisschen über Mecklenburg-Vorpommern reden. Du bist ja öfter mal hier, kommst gerne her, oder? Welche Ecken magst du besonders?
Ganz ehrlich, den Darß. Ich finde, der Darß ist einfach ein Naturereignis. Da kann man kiten, das sind tolle Strände. Was mich so ein bisschen stört, dass das alles so wahnsinnig teuer geworden ist, aber das stört ja jeden. Also ich fahre da seit den 90ern, frühen 90ern fahre ich schon auf den Darß und habe da einen, ich nenne jetzt keine Namen, in tollen Hotels gewohnt. Mir fällt nur von Jahr zu Jahr auf, dass es einfach immer voller wird und immer teurer und immer mehr posch. Und wahrscheinlich kommen da die ganzen reichen Berliner hin. Und für die Hanseaten ist da weniger Platz. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen doof finde. Aber an sich ist das natürlich eine wunderschöne Ecke. Und auch hier in Rostock, hier auf der Hohen Düne und so, da habt ihr schon euch so ein kleines Paradies geschaffen. Also auch, ich finde hier, die wirklich mit Blick haben aufs Wasser, die sind alle gesegnet. Da gucke ich dann auch mal so reumütig und denke so, boah, also hier könnte ich jetzt auch wo mit dem Blick, das ist schon sehr nett.
Und sonst, ich sag mal, Urlaub eher so Stadt, Strand oder Berge? Ich habe schon eher rausgehört, so wahrscheinlich eher Richtung Natur und Natur.
Ja, Urlaub ist nicht ganz so mein Ding. Ich habe das letzte Mal Urlaub gemacht, 2018, glaube ich. Und mein Urlaub gestaltet sich halt immer so, ich nehme mir vor, Urlaub zu machen. Und dann setze ich mich irgendwie in den Flieger und fahre irgendwo hin und ich lande und bin sofort krank. Dadurch habe ich irgendwie gelernt, mein Leben ist Urlaub. Mein Körper will nicht da so komplett runterfahren und Dinge machen, die ich eigentlich gar nicht weiß, wie es geht. Also am Strand sitzen und aufs Wasser gucken, das kann man mal so machen. Aber das, finde ich, ist so nach einem Tag oder nach zwei Tagen dann irgendwie auch erzählt. Und dann würde ich irgendwie doch lieber so ein bisschen Musik machen. Und also mein Leben ist eigentlich Urlaub. Deswegen wäre es vermessen zu sagen, ich muss noch in Urlaub fahren.
Ich verstehe. Aber jetzt mal so Ramazama. Irgendwann muss ja jeder mal auch so ein bisschen mal durchatmen und runterkommen. Gerade, ich sag mal, im Tourstress oder so, da bist du ja unterwegs. Hier, da, Soundcheck, da, Bums, Bla, Kicks, gehört ja mal mehr dazu, als nur die, ich sag mal, zwei, drei Stündchen da auf der Bühne zu stehen. Wie kannst du denn mal abschalten? Hast du so eine Art, sagst du, ich habe klassisches Wochenende, Mittwoch, Donnerstag, da mache ich dann was mit der Familie oder so. Wie läuft das bei dir ab?
Also, wo ich total abschalten kann, wenn ich einfach Frieden habe. Also, das heißt, es läuft keine Musik zu Hause, ich höre quasi die Vögel draußen zwitschern, sitz einfach auf meinem Sessel und starre nach draußen. Das ist für mich so Erholung und auch so Reload der Batterie. Aber für mich ist eigentlich das Schönste, wirklich mich mit Musik zu beschäftigen. Das gibt mir am meisten Freude und ich bin gar nicht so arbeitsbesessen, sondern ich bin eher, ja, mich kickt das einfach. Ich mag das unheimlich gerne. Ich wüsste nicht, was ich sonst so machen sollte. Ich habe immer so Phasen, da möchte ich dann irgendwie Tischtennis spielen. Dann habe ich mir eine Tischtennisplatte ins Wohnzimmer gestellt, alle Möbel verkauft und habe da dann mit einem Roboter geübt und wollte immer besser werden. Und irgendwann kommst du an so eine Grenze, da merkst du irgendwie so, hey, ich spiele jetzt viermal die Woche Tischtennis und versuche hier alles Mögliche. Und dann sprichst du irgendwann und sagst, wie kann ich jetzt besser werden? Sprichst mit deinem Trainer und der sagt dann, ja, da musst du einfach 7 Tage spielen. Und das ist dann auch immer der Moment, wo ich dann denke, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Tischtennisplatte kommt weg, jetzt kommt irgendein neuer Trip.
Aber ansonsten klingt das ja so wie, also wirklich das Ideale, wie sagt man immer so plattsalopp, Hobby zum Beruf gemacht. Und insofern geht das ja dann Hand in Hand, ne, miteinander.
Ja.
Bei Instagram sieht man dich aber auch oft im Auto unterwegs. Würdest du denn von dir selbst sagen, du bist ein guter Autofahrer, Alex?
Oh Gott, nein, ich bin eine Katastrophe. Und ich werde irgendwie auch leider oft geblitzt. Und das ist immer so lächerlich wenig. Also ich finde, wenn 120 erlaubt ist, man fährt ja nur so 137 oder so, dann ist ja immer schon die Panik. Und das ist natürlich auch viel Geldmacherei. Ich kann ja total verstehen, in der 30er-Zone, das kann ich alles nachvollziehen. Aber so auf der Autobahn, da finde ich, ist das jetzt mittlerweile so Geldmacherei und das ist einfach irre anstrengend. Und das nimmt mir auch so die Lust am Autofahren. Deswegen fahre ich im Moment auch so eine olle Chaise, weil ich mir gar kein Auto mehr kaufen will. Ich verstehe den Sinn dann noch nicht. Dann setze ich mich lieber in die Bahn, die zwar auch nie fährt oder das Flugzeug, das eigentlich auch immer streikt. Aber dann habe ich nicht diesen Stress, dass irgendwie hinter jeder Autobahnbrücke dann so ein fescher Polizist sitzt mit so einer Pistole und mich irgendwie fotografiert. Das ist mir mühsam geworden. Und da denke ich eigentlich, da schaffe ich dann lieber mein Auto ab. Und das ist vielleicht auch nicht gut für die Autoindustrie, aber das ist ja nicht meine Idee. Das hat der Staat hier so verschuldet und das finde ich nicht ganz so cool.
Aber du dürftest noch fahren, hast noch nicht genug Punkte zusammengesammelt in Flensburg.
Oh, da muss ich mal reinschauen. Das kann man ja irgendwie. Das ist, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht ändert sich das ja. Ein schwebender Prozess.
Ganz kurz nochmal zurück zur Musik. Wir sind, also ich sag jetzt mal salopp, aber das ist ja, man merkt es ja überall, das ist ja im Kommen, wir sind riesengroße Fans der 90er und es tut mir leid, aber ich kann nicht ohne diese Frage, weil gerade ist ja auch große Ikone der 90er, HP, ist ja gerade 60 geworden. Bei dir ist das, wenn ich richtig informiert bin, sind es noch 3 Jahre bis zu dieser Zahl. Ist das für dich eine Zahl, wo du denkst so, oh, wo ist die Zeit geblieben oder freust du dich eher auf eine große Party vielleicht?
Sowohl als auch. Also ich freue mich, dass ich die Jahre erleben darf, dass ich überhaupt so alt werde, ist ja schon großartig. Also man sollte sich ja über jeden Tag freuen, das ist ja ein Geschenk. Es ist natürlich so, dass man statistisch gesehen nagt der Zahn der Zeit ja auch an seinem Körper. Mittlerweile denke ich, bin ich immer noch sehr fit, aber es ist natürlich so, wenn du 60 wirst, ist das 60. Die Zahl kannst ja nicht eine Null wegstreichen, das ist einfach so. Ne? Und ich war bei HP jetzt auf dem Geburtstag zum 60. und ich finde, der ist wirklich extrem fit und genauso wie immer eigentlich. Also man merkt da gar nicht so gut den großen Altersunterschied, aber Nichtsdestotrotz steht das in deinem Ausweis, das steht in deinem Wikipedia. Man kann sich das nicht mehr so schönreden. Früher konnte man ja irgendwie so eine Geschichte sagen, ich bin eigentlich 31 und im Geiste 5. Das funktioniert heute nicht mehr.
Aber ich sag mal so, man ist auch, also kriege ich auch im Umfeld mit, man ist auch fitter, ne? Also ich sag mal, früher war meine Oma, wenn sie denn irgendwie dann über 50 wurde, war sie halt Oma. Aber heutzutage, wenn ich mir meine Eltern Ende 50 angucke oder so, das ist ein ganz anderes Leben als noch vor 30 Jahren jetzt mal beispielsweise.
Ja, das glaube ich auch. Also es ist so, dass die Phase der Siechung, also wo man dahin sieht, die ist so ein bisschen nach hinten rausgeschoben. Man wird jetzt vielleicht gesamtmäßig nicht älter als, ich glaube, das ist bei Frauen 87. Da wird man nicht viel älter, aber ich glaube, die Omis und so, die sind alle ein bisschen fitter mittlerweile.
Habe ich auch auf jeden Fall das Gefühl. Und dass du fit bist, um jetzt da nochmal den Bogen zu spannen, sehen wir ja auf jeden Fall am 21. Mai in der Rostocker
31. Stadthalle. 31. Mai. Am 31. Mai sind wir in Rostock.
Genau, in der Stadthalle. Mhm. Was machst du da direkt denn vor dem Konzert, um nochmal quasi Kraft zu tanken, bevor du Rostock und Mecklenburg-Vorpommern einheizen willst?
Also wir haben ja zwei Proben am Tag, die ich auch immer alle mitnehme und die ich auch sehr wichtig finde. Da merke ich schon, kann ich checken, ob eben alles stimmt und wir irgendwie auch alle gut drauf sind und können wir unsere Songs und ist der Gesang richtig und da gibt es immer allerlei viel zu checken. Dann geht der Tag meistens, also mit Probe zu Ende, 16 Uhr Probe, dann sind wir so um 18 Uhr durch. Dann kommt Meet and Greet, das heißt, da kommen die ersten Fans, die spezielle Tickets haben, die können dann die Probe noch sehen, die sprechen mit mir, wir haben Bilder zusammen, das ist dann auch nochmal so eine gute Stunde, die ich dann beschäftigt bin. Und dann fahre ich ins Hotel, versuche irgendwas zu lesen. Meistens kennst du das ja, surft man dann irgendwie im Internet und liest sich irgendwie die neuesten Artikel durch. Und dann geht es auch schon relativ früh in die Halle um 19:30 oder um 19:45. Da spreche ich dann mit dem Orchester, gehe nochmal alle Menschen durch, die an dem Abend besondere Leistungen leisten müssen. Und dann gehen wir freudig auf die Bühne und nehmen uns alle nochmal groß in den Arm und feiern dann mit unseren Freunden eine gepflegte, großartige, symphonische 90er und 80er Nacht.
Wie war das auf dem TV Total Drops von damals auf dem Nippel? Ihr habt gehört, es gibt eine fette, fette, fette Party.
Genau, den drücke ich dann. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich mir solche Knöpfe auch noch holen.